Ihr Gebet setzt den Engel frei, gibt dem Engel Erlaubnis, gibt dem Engel freie Bahn zu kommen. Wir haben so wenig Engeldienste, weil wir so wenig Gebet haben. Wenn wir zurückkommen zu wirklichem Gebet, wir werden auch die Engel wieder sehen. Wir werden sehen, wie sie in unsere Versammlung kommen, wie sie mit uns anbeten und wie sie für uns dann unterwegs sind und wie sie Dinge tun. Der Engel kommt. Lass es uns einmal so lesen, dass wir diesen Vers 5 einfach kombinieren mit den verschiedenen Dingen, die da passieren. Von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Vers 7. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da. Von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Und ein Licht leuchtete. Von der Gemeinde geschah anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Und der Engel schlug Petrus an die Seite. Merkst du was? Das hat was mit dem Gebet zu tun. Der Engel kommt nicht, weil er sagt, naja, bei Jakobus hatten wir Urlaub, aber jetzt sind wir ja da. Sollen wir nicht? Die Erde setzt den Himmel in Gang. Und es geschah anhaltendes Gebet. Ich weiß nicht, ob sie bei Jakobus nicht gebetet haben, wahrscheinlich doch, aber die Bibel sagt das nicht und sie erklärt das auch nicht weiter, warum es bei Jakobus so war. Und trotzdem hat die Gemeinde gebetet und der Engel des Herrn kam und er kommt dort einfach eben in der Art, wie nur er das tun kann. Er geht einfach mitten hinein in diesen Hochsicherheitstrakt. Er weckt Petrus auf. Die Ketten fallen ihm von den Händen. Und schau mal, wie souverän, er hat alles im Blick. Er sagt sogar Petrus jetzt, ja, vergiss deinen Gürtel nicht, da sind deine Sandalen. Er kümmert sich um jedes Detail. Damit niemand irgendwie denkt hinterher, das war in Hektik irgendwie so eine Flucht. Guck mal, er hat sogar seine Sandalen verloren. Ganz in Würde wird er da rausgeleitet. Zugebundene Hose. Oder Gewand, Sandalen an und dann geht's raus. Halleluja. Da, wo kein Mensch hin konnte, wo kein Mensch etwas tun konnte, da konnte der Engel etwas tun. Und wiederum so ähnlich, wie ich das gestern schon sagte, Petrus dachte im ersten Moment, er sieht eine Erscheinung. Erscheinungen, Visitationen, Verzückungen, wie du das nennen willst. Das war so häufig, das war so etwas Alltägliches. Und er sieht diese Situation und er denkt, es ist eine Erscheinung. Und erst als er draußen ist und der Engel dann hindurchgeht. Ah, das ist so wunderbar, Vers 10. Als sie durch die erste und die zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst öffnete. Was meinst du, wie viele Bittbriefe sie hätten schreiben können und wie viel sie hätten selber trommeln können an das eiserne Tor? Das wäre nie aufgegangen. Und der Engel geht daher und das eiserne Tor tut sich von alleine auf. Halleluja. Gott ist größer als die Begrenzungen des Sichtbaren. Gott geht einfach durch. Eiserne Tore öffnen sich. Psalm 107, diese Riegel zerbrechen einfach. Gott führt hinaus in die Freiheit. Halleluja. Oh, wie wunderbar. Das ist so stark. Und nicht nur das ist geschehen, dass Petrus befreit wurde, sondern dann kurze Zeit später, Herodes ist so beleidigt darüber, dass ihm diese Schlappe passiert ist in seinem Sicherheitsapparat, dass er erstmal die Stadt wechseln muss. Er ist so frustriert, er sagt, das ist ja absolut peinlich, ich kann mich auf dem Balkon gar nicht sehen lassen. Alle werden sagen, Herodes, da zieht er erstmal weg in eine andere Stadt. Total peinlich, wie soll man das erklären? Wahrscheinlich waren die Ketten noch zusammengeschmiedet. Wie hat er da bloß seine Hand rausgekriegt? Ich glaube, das ist so ein kleines Denksportaufgabe, die Engel da schon zurückgelassen haben. Ja? Nicht mit dem Schneidbrenner haben sie da diese Handschellen aufgemacht. Ja? Ich kann mir das gut vorstellen. Da waren noch die verschlossenen Ringe, wo man gar nicht eine Faust durchkriegt. Die lagen da, gekettet an die Leute. Und die sagen, was ist denn das? Wo ist denn der geblieben? Absolut peinlich für Herodes. Und dann, kurze Zeit später, dann kommt er wieder in seinen alten Stolz hinein, stellt sich vor das Volk da und hält da eine schwungvolle Rede und sie huldigen ihn als einen Gott. Was passiert? Er wird gerichtet von Gott, er fällt tot um und das war's. Und auch wenn es hier nicht genau steht, ich glaube, dass das noch eine Langzeitauswirkung ihrer Gebete waren. Sie haben gebetet für die Befreiung von Petrus und sie haben gesagt, Gott, dein Wille geschehe in Herodes. Ich glaube nicht, dass sie Herodes angegriffen haben mit Worten, dass sie ihm irgendwas getan hätten oder ihm irgendwas Böses gewünscht haben, sondern einfach nur gesagt, Gott, dieser Mann kommt unter deinen Willen. Und dann gab es diese Wende. In diesem wunderbaren Buch, was ich euch alle empfehlen möchte, die Waffe des Betens und Fastens von Derek Prince, gibt es ein ganz starkes Beispiel als moderne Parallele. Da war in den 50er Jahren Derek Prince Pastor in England, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, und da kriegten sie Kunde davon, dass Stalin eine neue Kampagne gegen die Juden veranstalten wollte in der Sowjetunion. Und dann haben sie gefastet und gebetet und kurze Zeit später, Stalin ist gestorben und diese Kampagne hat nie stattgefunden. Und es gibt viele solche Beispiele im Worte Gottes und auch in der modernen Geschichte. Und wir sollen sie nehmen als Ermutigung. Die sind auch heute noch für uns da. Die sind heute noch real und anwendbar. Und Gott sagt, nehmt doch diese Gelegenheit. Erkennt doch, welche Macht ihr habt. In Jesaja, ich glaube 59 irgendwo, heißt es, Gott verwundert sich, dass niemand da war, der Fürbitte tat. Gott verwundert sich. Er sagt, ich habe ihm meinen Namen gegeben, ich habe ihm diese Vollmacht gegeben. Sie dürfen das tun, sie dürfen von dort aus mit meiner Kraft regieren. Und sie können den Himmel bewegen. Alles ist vorbereitet und jetzt ist die Not da und keiner tut es. Er wundert sich, dass niemand da war, der Fürbitte tat. Und ich glaube, Gott wundert sich auch heute über unsere Beschäftigkeit und über vielen Aktivitäten, die wir haben und sagt, wann begreifen Sie, dass das Wichtigste Ihre Aufgabe ist, zu herrschen? Das Wichtigste, dass Sie beten. Das Wichtigste sind die Festungen, die niedergerissen werden müssen. Und ich will euch ein bisschen noch tiefer in das hineinführen, was ich gestern begonnen habe und euch zeigen einfach, dass wir sensibel werden dafür, welche Festungen hier über uns, über dieser Gemeinde, über anderen Gemeinden hier bei uns einfach sind. Hebräer 13,3, gedenkt der Gefangenen als Mitgefangene, derer, die Ungemach leiden, als solche, die auch selbst im Leib sind. Wenn du deine versunkenen Schulkenntnisse und Grammatikkenntnisse aktivierst, dann kannst du schnell herausfinden, dass dieses in einer Befehlsform geschrieben ist. Es ist ein göttliches Gebot, gedenkt der Gebundenen. Und wenn es gibt mehrere Merkmale, aber es gibt auch einige sehr herausragende Merkmale, die beweisen, dass die durchschnittliche charismatische Gemeinde so weit weg ist von dem Willen Gottes. Und das ist dieser Punkt. In den allermeisten charismatischen Gemeinden spielt dieser Vers fast keine Rolle. Neulich habe ich mal die Probe auf Exempel gemacht und habe gefragt, wie viele haben über diesen Vers schon einmal eine Predigt gehört? Das war noch nicht einmal 1% der Leute. Noch nicht einmal 1%. Und viele davon sind viele, viele Jahre Christen. Und sie haben noch nie eine Predigt darüber gehört, dass wir die Verantwortung haben für die misshandelten, gefangenen, gefolterten und eingesperrten Glaubensgeschwister in den anderen Nationen zu beten und einzustehen. Und das Wort Gottes legt diese Betonung darauf, dass das unsere Aufgabe ist. Lass mich das noch mehr untermauern mit Worten, die Paulus sagt. Römer 15, 30, folgende. Ich ermahne euch, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott, damit ich von den Ungehorsamen in Judäa errettet werde und mein Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei, damit ich durch den Willen Gottes mit Freuden zu euch komme und mich mit euch erquicke. Er sagt, kämpft mit, betet, damit ich errettet werde. Moment mal. Will der starke, vollmächtige Paulus, der Zeichen und Wunder tut, der nur so durch die Nationen rast in der Kraft des Heiligen Geistes und der Gemeinden überall pflanzt und gründet und Durchbrüche sieht durch seine Verkündigung, durch sein Wort, will er sagen, er braucht die Gebete von anderen Christen, damit er dieser Verfolgung entkommt? Ich glaube, das will er sagen. Genau das will er sagen. Er hat nicht das Empfinden, keiner ist so stark wie ich, keiner ist so gesalbt wie ich und die anderen brauche ich nicht. Sondern er braucht die anderen. So viel Nachstellung, so viel Bosheit, so viel Verdrehung und Anklage und Verleumdung hat er erlebt und sagt, betet, dass ich von diesen Ungehorsamen errettet werde. 2. Thessalonicher 3. 1 und 2. Übrigens, Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde, wie auch bei euch, und dass wir errettet werden von den schlechten und bösen Menschen. Er hat die Erwartung, dass das Gebet der Thessalonicher ihn errettet von den bösen Menschen. Nicht sein Glaube, nicht seine Vollmacht, nicht seine Geistesgaben, nicht sein apostolischer Dienst, sondern die Gebete der Geschwister, sagt er, die werden es tun und durch diese Gebete kann ich errettet werden. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir eine Verantwortung haben. Und wie kommt das? Wenn du so einmal vergleichst, und ich weiß nicht, wer da Vergleichsmöglichkeiten hat, aber in klassischen Pfingstgemeinden, oder in evangelikalen Gemeinden spielt dieser Vers, gedenkt der Gebundenen, in aller Regel eine viel, viel größere Rolle als in den charismatischen Gemeinden. Sie machen Gebetsabende für die verfolgte Kirche. Sie versuchen sich zu informieren und sie nehmen Anteil. Aber wir sind so happy-clappy, dass das überhaupt keinen Raum hat bei uns. Woran liegt das? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Ich habe darüber sehr viel nachgedacht. Und ich glaube, das ist ein Symptom hier, ein Indiz einfach, das zeigt, wie krank wir sind, wie weit vom Herzen Gottes wir entfernt sind. Warum beschäftigen wir uns damit nicht? Weil der Gedanke, da sind Menschen in anderen Ländern, manchmal gar nicht so weit weg. Sie werden verfolgt um des Glaubens willen. Sie kommen in Gefängnis, Familien werden auseinandergerissen. Im Sudan, Familien systematisch, christliche Familien werden auseinandergerissen. Die Kinder kommen in Umschulungslager oder die Mädchen für Prostitution und als Sklaven verkaufen und alles Mögliche. Gezielt ganze Dörfer werden ausradiert, nur um dort den Glauben einfach zu zerstören. Und warum beschäftigen wir uns damit nicht? Warum beten wir nicht für die? Weil das beunruhigend wäre. Das würde uns nämlich den charismatischen Frieden nehmen. Das würde uns, so haben wir Angst, die Freude nehmen. Aber diese Angst ist total unbegründet. Wenn wir gehorsam sind dem Worte Gottes, werden wir immer Freude haben. Gott gibt immer seinen Segen auf Gehorsam. Aber wir haben das Problem Tod und Leid nicht bewältigt. Und darum leben wir auf eine Art und Weise, wie die Welt übrigens auch. Warum sind die Leute bei einer Beerdigung so geschockt und so gerührt? Da kannst du die coolsten Manager sehen. Ich war bei einer Beerdigung, da war so ein Verbrecher- und Mafia-Milieu. Die kamen alle nur mit dicken Mercedes und BMWs vorgefahren. Das waren nur so eine Heavies, die da alle kamen. Aber am Grab waren die weich wie Butter. Und du konntest bei den Typen Tränen sehen. Wie kommt das, dass da auf einmal die Stimmung umschlägt? weil der Mensch ihnen genommen ist und weil der ihnen so leid tut, zum Teil auch. Aber zu einem ganz großen Teil schauen sie darunter in das Loch und merken auf einmal, ich lebe in einem Traum. Und ich verhalte mich so, als würde es immer so weitergehen. Aber hier ist die Realität und ich sehe, eines Tages ist es mit mir zu Ende. Und die Angst, was ist dann? Keine Kumpels mehr, keine Möglichkeiten, keine Gelegenheiten, irgendwie mich aus der Affäre zu ziehen. Da kommt etwas auf mich zu, zum ersten Mal in meinem Leben, was ich nicht überreden kann, was ich nicht bestechen kann, was ich nicht aus dem Weg pusten kann, womit ich mich nicht arrangieren kann. Etwas, was stärker ist als ich, was endgültig ist. Und das ist eine ganz schockierende, erschreckende Erfahrung für die Leute. Und diese Angst vor dem Tod, die Angst vor dem Leid ist noch nicht bewältigt von uns. Oder wir haben an dieser Stelle uns nicht aus dem Geist der Welt gelöst. Die ganze Welt lebt so, als gäbe es das nicht. Und wir haben uns nicht daraus gelöst. Wir haben nicht gesagt, okay, die Angst vor dem Tod ist etwas, wo die Erlösung rein muss. Hebräer 2,14, die durch Angst vor dem Tode im ganzen Leben Knechte sein mussten. Menschen sind Knechte, sie sind geknechtet von Angst, von Unruhe, von Sorgen oder Überaktivität, um das ja alles zu vergessen, weil diese Angst vor dem Tod nicht bewältigt ist. Aber wir müssen nicht weglaufen, wir brauchen nicht wegzulaufen. Wir können sagen, Gott, hier bin ich, gib mir eine Ewigkeitsperspektive. Lass die Erlösung von Golgatha wirksam sein, da, wo das Zentrum des Menschseins ist, Angst vor dem Tod. Wir können Befreiung und Errettung beanspruchen an der Stelle. Und ich glaube, wir fangen erst an, wirklich zu leben, wenn wir die Frage mit dem Tod geklärt haben. Vorher sind wir auf der Flucht, wie die anderen auch. Wir sind auf der Flucht. Aber wer glaubt, flieht nicht und wir brauchen nicht zu fliehen. Sondern Jesus hat den Tod überwunden und das kann für uns eine Realität werden. Aber wir müssen uns damit beschäftigen, wir müssen Gott sagen, Gott, nimm diese Angst und uns das erstmal eingestehen und ihm das übergeben und sagen, da ist die Macht der Erlösung größer. Und diese letzte Geißel des Feindes, einfach, sie ist auch zerbrochen und sie gilt nicht mehr für mein Leben. Und Gott will, dass wir wach werden. Gott will, dass wir wirklich unsere Verantwortung wahrnehmen, dass wir verstehen, wenn wir radikal werden mit Jesus, wenn das Evangelium wirklich unter uns gelebt wird, es wird auch im sogenannten freien Westen, es wird erheblichen Widerstand geben und es wird Verfolgung geben. Lass uns denken, oh ja, toll, Erweckung kommt, super, stark. Nee, ich glaube, wenn Erweckung kommt, das kostet einen hohen Preis. Nirgendwo bricht die Kraft Gottes aus, ohne dass der Teufel das letzte versucht, das aufzuhalten. Nirgendwo auf der Welt. Nirgendwo. Und das wird auch nicht in Deutschland und in Schweiz und in Österreich oder irgendwo anders in Europa so sein. Nirgendwo. Und wir müssen uns vorbereiten und wir müssen heute diese ruhigen Tage nutzen und sagen, Gott, wirke ein Werk in mir ganz tief und setz mich frei. Und dann hilft mir, meine Verantwortung wahrzunehmen. Hebräer 13 sagt, denkt an die Gebundenen als solche, die auch im Leibe sind. Das heißt, das kann uns auch geschehen. Und wir versuchen dann nicht mehr das auszublenden, sondern wir sagen, wenn das so ist, wenn Paulus sagt, betet, damit ich errettet werde, dann gibt es heute Menschen, die sind in Verfolgung, die sind in Bedrängnis und die können durch unser Gebet errettet werden, befreit werden. Andere vielleicht nicht, wie Jakobus, aber das ist nicht unsere Sache. Unsere Sache ist, Anteil zu nehmen und einfach sie so zu behandeln, wie sie sind, unsere Brüder und Schwestern. Die wollen nicht unser Geld. Die wollen nicht unsere humanitäre Hilfe und all das. Und unsere schönen Lehren, die hier auch nicht funktionieren. Das wollen die alles gar nicht. Das wollen die nicht. Die wollen, dass wir zeigen, wir sind ihre Brüder und ihre Schwestern und wir stehen mit ihnen und wir haben sie lieb. Und uns ist das nicht egal, was da mit ihnen passiert. Das ist, was sie hören und sehen wollen. Und Gott will, dass wir aufwachen und dass wir aus diesen Träumen herauskommen, dieser Flucht vor dem Leid, dieser Angst vor der Verfolgung und diesem Verdrängen. Wir brauchen das nicht mehr zu verdrängen, aber wir müssen uns dem stellen und sagen, Gott, hier, löst das für mich. Zeigt mir, was Golgatha an dieser Stelle bedeutet. Und wir laufen nicht mehr weg, sondern wir werden solche, die wirklich Verantwortung übernehmen, solche, die Anteil nehmen, solche, die mitleiden. Das ist, was die Bibel sagt. Freut euch mit den Freunden und weint mit den Weinenden. Den ersten Teil haben wir vielleicht als Charismatiker schon einigermaßen hingekriegt. Aber was ist mit dem zweiten Teil? Wir sollen weinen mit denen, die weinen. Wenn du so ein guter Edelcharismatiker bist, wie ich einer war, dann würdest du kommen, hey Bruder, und du haust ihm auf die Schulter, du musst nicht weinen, siegt und ist doch alles toll und uns geht's gut und Halleluja. Und aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Und wir sollen sie tragen, wir sollen sie vor Gott hochheben, wir sollen Anteil nehmen. Und ich glaube, in einem Sinne, die weltlichste Form von modernem Christentum ist in den charismatischen Gemeinden. Die sind so gleichgültig, die sind so abgestumpft, die sind nur auf ihr eigenes Wohlergehen und Gefühl und Bequemlichkeit ausgerichtet. Und da ist der Götze der Gleichgültigkeit, der Götze, Hauptsache mir geht's gut, der Rest interessiert mich nicht. Da ging vor wenigen Wochen das durch die ganze Christenheit, 16. November, Gebetstag für die verfolgten Christen von der weltweiten evangelischen Allianz ausgerufen. Ich weiß nicht, wie viele charismatische Gemeinden das überhaupt mitgekriegt haben, geschweige denn irgendwie das an diesem Tag mit eingebaut haben in ihr Gemeindeprogramm. Wir leben so an diesen Dingen vorbei, als würde es die nicht geben, aber sie gibt es und sie sind nicht angenehm. Und Gott will, dass wir uns eingestehen, wo wir sind und dass wir ihm erlauben, uns freizusetzen. Dass wir mit dem, wo wir sind, zu ihm kommen. Das ist ja kein Problem, wenn wir entdecken, wir sind gleichgültig. Aber was machst du mit der Gleichgültigkeit? Sagst du, Gott, hier bin ich. Mein Herz ist so kalt. Da ist so wenig Anteilnahme. Da ist so wenig einfach mit fließen mit den Nöten meiner Geschwister. Gott, verändere mich. Gib mir eine Last. Hilf mir, mein Teil zu tun. Oder sind wir über unsere Gleichgültigkeit gleichgültig? Und das ist die Frage. Wollen wir, dass Gott unser Herz da auftut, dass unser Herz weich wird, dass wir verändert werden? Wollen wir da heraus? Wollen wir aus diesem Betrug, alles ist schön und alles wird immer besser und alles ist nett und alles wird noch netter und es wird uns nichts passieren, wollen wir da heraus? Oder wollen wir versuchen, irgendwie da drin uns einzurichten? Manchmal, wenn ich an die Gemeinde so denke, ich habe die Vorstellung, das Bild von einer Gruppe von Menschen, die in ein Gefängnis sind. Und anstatt, dass sie einen Ausbruch planen, einen Aufstand zum heiligen Aufstand blasen und sagen, diese Mauern akzeptieren wir nicht mehr. Und wir brechen durch, egal wie, aber wir werden durchbrechen. Wir bleiben nicht in diesem Gefängnis. Stattdessen machen sie Komitees und sagen, wer hat Vorschläge für neue Tapeten? Wer könnte sich was Nettes ausdenken, ein nettes Arrangement, um irgendwie unsere Räumlichkeiten noch ein bisschen interessanter zu gestalten? Oder wem fällt ein neues Spiel ein, das wir spielen können, wenn wir jetzt schon mal hier drin sind und so viel Zeit haben? Wem fällt eine neue Beschäftigungstherapie ein? Wahrscheinlich sind wir noch sehr lange hier, also wollen wir doch etwas kreativ sein. Statt einen Ausbruch zu planen, statt zum Aufstand zu blasen, statt durchzubrechen und zu sagen, es ist Schluss jetzt mit dem Geist der Welt, mit dem Geist des Unglaubens, mit dem Geist der Lust, mit dem Geist der Religiosität, des Rationalismus und Humanismus und Menschenfurcht. Statt aufzustehen dagegen, wir sagen, okay, wie können wir es uns nett machen? Vielleicht brauchen wir eine neue Farbe an der Wand. Wir sind krank. Wir brauchen einen Durchbruch, wir brauchen einen Aufstand. Und manchmal sieht es aus, als haben wir uns so an den Status quo gewöhnt und niemand hat Glauben, dass es noch einmal anders wird. Und wir können sogar die beschwichtigen, die unruhig sind, die unzufrieden sind und die sagen, es muss doch alles einmal anders werden. Oh Bruder, Bleib ganz ruhig und entspannt. Ich habe früher auch mal so gedacht. Das geht vorüber. Weißt du, freu dich an den schön verzierten, schau mal, wie diese schönen Pflanzen, die wir hier angepflanzt haben, wie die um die Gitterstrebe rangen. Und welche wunderbaren Blüten sich da irgendwie ergeben. Das ist doch ein reizvoller Anblick. Sei doch nicht so, als wäre das nichts. Und wir beschwichtigen die, die ausbrechen wollen. Wir sagen, hey, ruhig bleiben. Nicht so heftig beten, nicht auf den Tisch hauen und sagen, Gott, wo bist du? Sagen, ruhig, Bruder. Und dann haben wir jemanden in unserer Mitte wie Elisa, der nimmt den Mantel, der schlägt ins Wasser und sagt, wo ist der Gott, ist Elia, wo ist er? Jetzt will ich es sehen. Oh, Bruder, vorsichtig, du versuchst Gott. Vorsicht. Weißt du, wir müssen in Demut uns zu Gott nahen. Und Gott sagt, es ist genug. Und hier herrscht der Geist der Harmlosigkeit, der Anpassung, wo wir alles so genommen haben, wie es ist, und gesagt haben, naja, welche Farbe nehmen wir? Und Gott sagt, steht auf, brecht durch, Aufstand, blast die Trompete zum heiligen Krieg, brecht durch. Akzeptiert nicht mehr den Geist der Mittelmäßigkeit, akzeptiert nicht mehr den Geist der Lauheit, akzeptiert nicht mehr diese Harmlosigkeit, diese kleine, enge Welt, die ihr euch da so gebastelt habt. Da draußen geht es los. Brecht durch im Geist. Das ist, was Gott euch sagt. Er will einen Aufstand sehen. Gott will, dass wir aufstehen. Und dass wir sagen, Feind, bis hierhin hast du uns an der Nase rumgeführt. Du hast uns an die Kette genommen. Du hast uns irgendwie Gassi geführt. Aber jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Wir brechen durch. Wir sind zur Freiheit gerufen. Wir sind gerufen, mit glühenden Herzen Jesus zu lieben. Wir sind gerufen, zu brennen im Geist. Das ist, was die Bibel sagt. Seid brennend im Geist. Oh. Dazu sind wir gerufen. Und nicht kleine, halb verglimmende, stinkend, qualmend, kokelige Flämmchen zu sein. Noch ein Windhauch des Teufels und dann ist wahrscheinlich ganz aus mit uns. Das ist nicht unsere Berufung. Wir sind gerufen, ein helles, strahlendes Licht zu sein. Und alles, was jede Decke, die der Teufel da drauf tun würde, um zu dämpfen, bringt noch mehr Brennmaterial. Solche Leute sollen wir sein. Was immer der Teufel tut, es lässt das Feuer nur noch stärker brennen. Das ist, wozu wir gerufen sind. Das ist in dir. Aber du hast es an die Kette gelegt. Du hast gesagt, oh ja, wollen wir mal sehen, wollen wir mal schauen, wann der Pastor die Kurve kriegt. Ja, wann kriegst du die Kurve? Wann wirst du aufstehen? Wann wirst du sagen, ich breche durch gegen die Bollwerke der Finsternis in meinem Leben, in meiner Ehe, in meinem Familienleben, in meiner Arbeit? Wann brichst du durch? Wann sagst du, jetzt ist Schluss mit dem Geist der Augenlust, mit dem Geist der Pornografie? Wann ist Schluss damit? Fertig, ich stehe auf. Das war's bis hierhin und nicht mehr. Zu Ende. Wann stehst du auf? Das ist, was Gott heute von dir hören möchte. Wann wirst du das tun? Und es ist so mit Dingen im Geist. Du kannst sagen, ja, sollte ich bedenken. Ja, ist eine Anregung wert. Ja, so schlecht auch nicht. Doch, sollte man nicht gleich beiseite tun. Ja, vielleicht mal schauen. Ja, am Freitag, nächste Woche, da wäre noch eine Möglichkeit. Da denke ich mal drüber nach. Mach mir eine besinnliche Stunde. Vergiss es, wenn Gott zu dir spricht und du kommst nicht und reagierst und du sagst, Gott, hier ist meine Lauheit, hier ist meine Laschheit, hier ist meine erbärmlichen Gebete, die brennen nicht, die qualmen. Tu was, Gott, ich rufe zu dir. Wir haben das verloren, zu rufen zum Herrn. Wir säuseln. Wenn Gottes Geist spricht, wir reagieren und wir lassen das hinter uns. Wir stehen auf und nicht so mit halbem Herzen wie die Frau von Lot. Ja, schon, wir gehen von Sodom raus, aber meine Geranien. Sie ging körperlich raus aus Sodom, aber ihr Herz war an ihren Geranien, an ihrem Balkon, an ihrem schönen Teppich oder was sie da hatte. Und wenn Gott sagt, du sollst rausgehen, dann musst du rausgehen, du musst dich umdrehen und du gehst raus aus der Mittelmäßigkeit, raus aus dem Laschen, raus aus dem, alle anderen sind nicht im Sieg, warum sollte man das von mir erwarten? Raus! Sagen, ich werde brennen und wenn es niemand tut, ich brenne. Und das allererste, was dein Glaubensziel sein soll, ich werde ein Mensch, der alleine aus Gott lebt, der nicht immer die Kurbel braucht, der nicht immer die Konferenz braucht, den heißen Gottesdienst und der irgendwie einen Input von draußen braucht. Ich werde ein Mensch, der selber steht. Wenn andere durchhängen, ich werde stehen. Nicht, weil ich besonders charakterstark bin, sondern weil ich Schluss gemacht habe mit dem Kompromiss innen drin im Herzen. Weil ich stehe für meinen Gott. Halleluja. Das ist das allererste, was eine Gemeinde braucht. So fängt Durchbruch an, indem wir sagen, wir werden nicht mehr uns hinschleppen zu dem nächsten Hauskreis. In der Hoffnung, der Hauskreisleiter hat irgendwie ein besonders inspirierendes Programm und hoffentlich kommt sogar der Heilige Geist, dass ich wieder ein bisschen Schubkraft kriege. Und hoffentlich am Sonntag hat der Pastor auch die richtige Predigt, die mich mal wieder ein bisschen fröhlich macht. Sondern wir kommen aufgetankt, aufgeladen. Wir kommen nicht, um zu nehmen, wir kommen, um zu geben. Und sagen, Gott ist mir begegnet heute Nacht. Und jetzt komme ich zur Gebetsstunde, jetzt komme ich zum Gottesdienst, jetzt komme ich zur Anbetung. Und ich preise meinen Gott, dass es nur so kracht. Halleluja, das ist, was Gott will. Halleluja, und das ist möglich. Warum? Weil du so ein Durchsetzertyp bist, so ein Bulldozer oder sowas? Nein, der Geist der Auferstehung ist in dir. Lege ihn nicht mehr in Ketten. Lege ihn nicht in Ketten, sag, komm raus! Tu dein Ding, steh auf in mir. Das ist, wie sie gebetet haben mit Psalm. Steh auf, Gott! Ach Herr, würdest du vielleicht, du siehst ja die Situation und könntest du nicht irgendwie eventuell, ach ich sehe schon, du hast keinen Inhalt, ja, okay, gut. Vergessen wir das. Wir brauchen Durchbruchsgebete. Wo sind die Durchbrecher in dieser Gemeinde? Wo sind die, die endlich mal reagieren auf das, was in ihnen ist? In Jesaja heißt es, denke daran, aus welchem Fels du gehauen bist. Denke daran, aus welchem Fels du gehauen bist. Da ist der Fels Jesu, die Kraft der Auferstehung. Daraus bist du gehauen. Das ist kein Kompromiss. Das ist kein, naja, wenn es so nicht geht, okay, auch nicht schlimm, ich dachte nur Entschuldigung her. Sondern das ist etwas Radikales, etwas, was ich festbeiß, wie eine so ein kleiner Kläffer. Der beißt sich ans Hosenbein und der lässt nicht mehr los. Und du musst geistlicher Kläffer werden. Du beißt dich fest und du lässt nicht mehr los. Und nicht so vorsichtig, darf ich mal beißen? Ich meine so, zwicken. Du beißt dich fest. Und entweder du beißt dich durch oder du gehst unter. Aber du beißt dich fest. Das ist, was es braucht. Oh Mann, das ist möglich. Es ist möglich, weil Gott in dir ist, der aus den Toten gekommen ist. Und die Schrift sagt, steh auf von den Toten. Und Christus wird dich erleuchten. Wir haben so wenig Erleuchtung. Weil wir nicht aufstehen, die Reihenfolge ist ganz einfach. Steh auf von den Toten, Epheser 5. Und dann wird Christus dich erleuchten. Du musst aufstehen und sagen, Schluss mit der Lauheit. Schluss mit dem Beherrschtsein von meinen Stimmungen und von meinen Gefühlen. Schluss von dem Beherrschtsein mit meiner Fantasie und von diesem langweiligen Rumgebete. Schluss damit. Halleluja. Es ist Zeit zum Durchbruch. Halleluja! Das ist, was Gott heute Abend sagen will. Was tust du jetzt? Sagst, boah, das Tape kaufe ich mir. Das gebe ich meinem Freund. Der braucht das. Oder sagst du, Gott, hier bin ich. Ich weiß nicht genau, wie es geht. Ich habe es noch nicht im Detail verstanden. Aber es muss gehen und Gott, ich werde nicht ruhen und locker lassen, bis es du mir zeigst, wie dieser Durchbruch, wie dieser Aufstand in meinem Geist vonstatten geht. Es fängt von innen an. Halleluja. 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 Oh. Halleluja. Komm, Heiliger Geist, komm, komm, Gib du jetzt Mut zur Wahrheit. Überführe du. Gib du heilige Entschlüsse. Gib du ein Abschneiden von dem, was uns bindet, von dem, was uns festhält. Ein Abschneiden von dieser negativen, resignativen Haltung. Ein Abschneiden von dem Geist der Welt, der sagt, es ging noch nie, es wird auch jetzt nicht gehen. Ein Abschneiden von allem, was nicht dir die Ehre gibt. Komm, Heiliger Geist, rufe du Herzen. Rufe du Herzen. Rufe du Herzen zu einer neuen Hingabe, zu einem neuen Schritteauslieferung, zu einem Aufstand, zu einer Rebellion gegen den Status quo. Und die geistlichen Soldatenstiefel zu nehmen und die Tür der Zelle aufzutreten und sagen, wo ist der Gott der Erlösung? Wo ist der, der mich freigemacht hat? Wo ist der jede Kette zersprengt hat? Ich bin kein Sklave. Ich lasse mich nicht mehr Gassi führen vom Teufel. Komm, Heiliger Geist, schenke tiefe Sehnsucht nach einer Siegermentalität, nach einem Bewusstsein, ob wir uns von unseren Gefühlen platt machen lassen oder nicht, hat etwas mit unserer Liebe zu Jesus zu tun, hat etwas zu tun mit unserem Gelöbnis, wir wollen seinen Gott ehren, wir wollen ihm gefallen, wir wollen ein Schauspiel sein vor der unsichtbaren Welt. Oh Gott, schenk du Überführung und Motivation, schenke du Herzen, die ganz neu dir ausgeliefert werden und die du nehmen kannst, die du schmelzen kannst, die du brechen kannst, die du ganz neu berühren kannst und füllen kannst. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Und wir machen das jetzt so, dass wenn du spürst, da soll etwas geschehen, wenn du spürst, du hast dich eingenistet im Kompromiss, spielst mit der Sünde, spielst mit der Halbheit, fährst auf alles Mögliche ab, aber nicht auf heiße Gebete. Alles interessiert dich, alles beschäftigt dich, aber nicht das Reich Gottes, nicht der Wille Gottes. Dann lade ich dich ein, dass du ein Zeichen setzt. Und dass wir einfach zusammen rufen zum Herrn, dass wir zusammen einfach zu ihm kommen und dass wir ihm unser Ding bringen und nicht irgendwie so vage drumherum, schwammig drumherum gebetet, sondern ganz präzise, Herr, hier ist dieses Ding mit meiner Fantasie, das kann vor dir und vor meinen Geschwistern nicht bestehen und ich will da raus. Es ist Schluss jetzt damit. Oder irgendwelche anderen Dinge, das muss nicht unbedingt in sich schlecht sein, aber alles, was dich abzieht, zu brennen für Jesus, sollst du ihm geben und erlauben, dass er das rausnimmt, das Verlangen danach. Und wenn du sagst, ich brauche neues Feuer, ich will durch, ich will, dass wir uns nicht mehr im Kreise drehen, ich selber nicht. Und ich will mit meinen Geschwistern, mit dieser Gemeinde durchbrechen in die nächste Phase von Salbung, in die nächste Phase von Autorität und von Multiplikation. Und Gott hat wunderbare Dinge vorbereitet, aber noch ist nicht entschieden, dass das wirklich alles kommen wird. Noch ist nicht entschieden, das hängt davon ab, ob es jetzt geistlich einen Ruck gibt, ob jetzt da mehr Wahrheit, mehr Echtheit kommt, ob da ein Abschied von der Passivität kommt, ein Abschied kommt von diesem sich so mitschleifen lassen und ganz gutwillig irgendwie hinterhertrotten. Du denkst, es ist schon stark, aber Gott hat Stärkeres. Gott hat Größeres. Gott sagt, ich suche nicht nur Leute, die so willig hinterhertrotten, ich suche Durchbrecher, ich suche nicht die kleinen Schafe, ich suche die Widder mit den Hörnern, die durchbrechen, deren Stirn hart wird wie Kiesel und die durchbrechen, die sich nicht beirren lassen. Gott kann solche Natur in uns wirken, das hat nichts mit deiner Persönlichkeit zu tun. Du bleibst ein zartes, kleines Frauenwesen, du hast es wunderbar. Und daran wird sich nichts ändern, aber in deinem Geist kommt ein Löwe zum Vorschein. Halleluja. Halleluja. Und wenn du sagst, ich brauche Feuer, ich brauche Radikalität, ich brauche, dass der Geist mich berührt, dann lass uns doch Folgendes einfach machen, dass wir hier zusammenkommen, dass wir einfach als ein Zeichen, ich stehe auf von dem Platz im Geist, wo ich bin, dem Platz des Kompromisses und der Laschheit und mit halber Kraft fahren. Ich stehe auf und ich gebe mich neu meinem Gott, dass wir uns hier vorne dann treffen und dass wir hier dann uns hinknien und Gott anrufen. Und nicht, ob und für wen ich bete, ist entscheidend. Vielleicht bete ich für gar keinen, aber das Entscheidende ist, was du tust mit Gott und welches Maß von Auslieferung du dir abholst und was du entscheidest, wie heiß du sein willst. Oh, Halleluja. So, ich lade jeden ein, der das wirklich will. Einfach, komm hier, lass uns hier zusammen beten. Wir müssen wieder lernen, Gott zu suchen. Nicht Veranstaltungen zu besuchen, sondern gemeinsam Gott zu suchen. Halleluja, Halleluja, oh Halleluja, Halleluja, Gott, oh Kassegrabassi Shatarabante Bosoya, oh Kabrakasta, oh Sharkalalabas.